SWR 2 Lesenswert Magazin.
Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Wie umgehen mit China? Ein großes Thema im Moment politisch. Diese Woche waren die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Aber auch literarisch gibt es Neues zu China, beziehungsweise von dem großen chinesischen Autor Liao Yiwu. Jugend, Liebe, Sex in Zeiten der Kulturrevolution. Hören Sie mal.
Er wollte seine Zunge schon zurückziehen, als diese von ihren bebenden Lippen festgehalten wurde. Sie saugten aneinander, als kämpften sie um etwas oder wollten sich den Körper des jeweils anderen einverleiben.
Also, wenn Sie nicht sowieso schon schwitzen, der Satz, der böte einigen Anlass dazu. Kurze musikalische Erfrischung, hier ist die Sommerstimme von Nina Kuba, Mangos mit Chili.
Frischer Kopf, frische Gläser, randvoll, stoß mit jemand. Jede Großstadt hat mich auf Postern und ich hab mehr als die Leder. Frischer Wind für die Szene, renn raus in den Regen. Tanz im Grau weg, die Straßen auf, bis sich alle mit mir bewegen. Ja, ich gehe nicht weg, mach's mir bequem. Bläser sind echt, spielen was ich will. Ich träum von einem Wunder, Glück in Berlin. Mach, dass es gut wird, mach es mir schön. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, wenn es sich verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reiß dich ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streiche mir blau. Mexico City, Mangos mit Chili. Ponchis sind groß und die Röcke sind mini. Es hat sich gelohnt, hab keinen Job im Büro. Meine Sterne stehen gut zwischen Dreck und Graffiti. Ich nehm alle mit, schreibe auf Inseln. Tour durch die Charts, wenn ich da gerade hin will. Und falls ich mal für ein paar Tage verschwinde, komm ich zurück mit nem strahlenden Grinsen. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, wenn es sich verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reiß dich ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streiche mir blau. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, meine Sicht verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reicht nicht ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streich ihn mir blau.
Nina Kuba im SWR 2 Lesenswert Magazin Mangos mit Chili. Macht doch gute Laune, der Song. Wir schauen nach China. Kleines Geschichtsquiz für Sie. Erkennen Sie, wer da gerade redet? Nicht ganz leicht. 1. Oktober 1949, Peking, Mao Zedong ruft die Volksrepublik China aus. In den folgenden Jahren kommt es zu großen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. 1966 beginnt dann die Kulturrevolution. 10 Jahre Chaos, Millionen Tote. Mao richtet den proletarischen Paradestaat ein. In dieser Zeit spielt dann auch der neue Roman von Liao Yiwu, einer der berühmtesten chinesischen Autoren. Seit 2011 lebt er allerdings nicht mehr in China, sondern in Berlin. Für China ist er zu kritisch, immer sehr politisch mit seinen Texten, hat mit Wuhan einen Corona-Roman geschrieben, dieses Jahr die Stuttgarter Zukunftsrede gehalten und jetzt kommt Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs heraus. Sein neues Buch, Katharina Borchert hat festgestellt, da geht's gleich zur Sache.
Zhuang Zegui lässt nichts anbrennen. Schon auf der ersten Buchseite zieht sich der 17-Jährige ein hübsches Mädchen hoch ins Gepäcknetz. Denn nur da ist noch Platz in diesem hoffnungslos überfüllten Zug, der Hunderte, vielleicht Tausende Rotgardisten aus der Provinz Sichuan nach Peking bringt. Wir sind im Jahr 1966. Die Kulturrevolution hat begonnen. Die jungen Revolutionäre wollen auf den Platz des himmlischen Friedens. Denn da wird der Vorsitzende Mao zu ihnen sprechen.
So verbrachten sie 3 Tage und Nächte Kopf an Kopf auf der Gepäckablage. Lediglich, wenn sich Hunger meldete oder der Bauch schmerzte, stiegen sie hinunter zum Essen oder zum Klo. Über die Rundfunklautsprecher kam nichts als Lieder mit Worten des Vorsitzenden Mao rund um die Uhr, was auf Zhuang Zegui extrem einschläfernd wirkte. Das Mädchen jedoch, das irgendwas mit Hong Rot hieß, summte die Melodien begeistert mit, wobei ihre dünne Stimme allerdings nicht kräftig genug war, um gegen die imposanten Marschrhythmen anzukommen.
Die 2. Seite des neuen Romans von Liao Yiwu. Und schon sind die großen Themen gesetzt. Liebe, Essen, Klo und Mao. Dazu ein Yin-Yang-Mix aus Trauer und Furor. So ist sie, die Liebe in Zeiten Mao Zedongs, in der qua Situationskomik, Sozialkritik und Traumpoesie der Traum der Roten Kammer ebenso nachwirkt wie die Räuber vom Liangshan-Moor. Wer es noch nicht gemerkt hat, kann es hier nicht mehr übersehen. Liao Yiwu schreibt die chinesischen Klassiker weiter, und zwar ausgehend von der jüngeren chinesischen Geschichte. Dass es seinen neuen Roman überhaupt gibt, ist ein großes Glück, denn er schrieb ihn größtenteils bereits 1992 im Gefängnis und schmuggelte das Skript damals portionsweise nach draußen. Später bastelte er die Teile zusammen und machte einen Roman daraus. Das chinesische Original erschien 2016 in Taiwan. Das Buch war also bereits fertig, bevor Liao Yiwu seinen zuletzt erschienenen Roman Wuhan über den Ausbruch der Pandemie schrieb. Jetzt erzählt er die unheilvolle Dekade zwischen 1966 und 1976, in der die Rotgardisten mit ihren roten Büchlein nach Peking pilgerten, in der sie Eltern und Lehrer so sehr in Grund und Boden kritisierten, dass Mao die wild gewordene Jugend irgendwann zurückpfiff und zur Umerziehung aufs Land schickte. Auch Zhuang Zegui ist dabei. Eine Figur dieses Namens tritt übrigens auch in Liaos Wuhan-Roman auf. Darin ist Zhuang Zegui, ein in Berlin exilierter Schriftsteller, Liao Yiwu selbst also sehr ähnlich. In Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs ist Zegui Anfang 17 Jahre alt, also etwa 10 Jahre älter als der reale Liao. Als erstes verliebt sich Zegui in Hong Hong, das Mädchen aus dem Gepäcknetz. Als ihr etwas ins Auge fliegt, leckt er ihr das Stäubchen sorgsam weg.
Auf diese Weise konnte er ihr Gesicht aus nächster Nähe betrachten. Die Poren waren fein und sehr dicht. Das zitronenfarbene Mondlicht lag wie eine Schicht Sandgold auf ihm. Ihr Atem war heiß. In den Nasenlöchern wimmelte es wie in Ameisennestern. Dann war ihr Auge gereinigt und er wollte seine Zunge schon zurückziehen, als diese von ihren bebenden Lippen festgehalten wurde. Sie saugten aneinander, als kämpften sie um etwas oder wollten sich den Körper des jeweils anderen einverleiben.
Dass Revolution aphrodisierend wirkt, ist altbekannt. Hong Hong wird nicht Zeguis einzige Freundin bleiben. Als landverschickter Jugendlicher lernt er später die eigenwillige Erja kennen, dann die stolze Revolutionärin Yang Dong, der er nach Tibet folgt. Frauen machen ihn wild, selten so turbulente Sexszenen gelesen wie bei Liao Yiwu. Was für ein wüstpoetisches Erzähltalent. Überhaupt gibt es viel zu lachen in diesem Buch, in dem die Heroik der Revolution oft in missgeschickliche Pipi-Kaka-Szenen überführt wird. Auch wenn sich die 450-Seiten-Geschichte manchmal etwas zieht, nutzt sich ihr Witz an keiner Stelle ab. Das liegt auch an der wieder mal super fitten Übersetzung von Brigitte Höhenrieder und Hans-Peter Hoffmann. Ob zart oder rabiat, die beiden treffen jede Tonlage und formen viele Passagen zu großartigen Witzen. Etwa wenn Zegui der stolzen Yang Dong gegenüber zudringlich wird.
Eine Leidenschaft, diese Fassade zu zerstören, durchströmte seine Glieder. Er kniete sich auf, der entscheidende Augenblick. Seine Seele, sein Körper, die immer auf der Erde herumgekracht waren, ragten geradewegs in ein himmlisches Paradies. Fahnen wurden geschwenkt und man rief: Lang lebe Zhuang Zegui! Da fiel er mit einem gewaltigen Schlag aus Himmel und Bett, krachte in das überall auf dem Boden verstreute Essen, zog sich ein paar Porzellansplitter in den nackten Hintern, blutete wie ein Schwein und von seinem Pfeil rechten Glied hingen Fleisch und Fisch, von seiner Eichel ein Büschel Glasnudeln.
Witzig, aber ist die ja doch ziemlich entsetzliche Kulturrevolution bei Liao Yiwu bloß eine bunte Lach- und Sachgeschichte? Einerseits ja, es gibt tatsächlich viel zu lachen und auch zu weinen, und sachlich umhäkelt ist Zhuang Zeguis Geschichte auch. Liao hat sein leicht surreales Gefängnisskript mit historischen Fakten angereichert und realitätskompatibler gemacht. Was die leidenschaftliche Erzählstimme passagenweise aber auch ein wenig abkühlen lässt. Trotzdem ist kein Lehrbuch daraus geworden. Dazu sind Zhuang Zeguis Abenteuer zu überdreht. Denn es geht hier ja vor allem darum, die Traumata der Kulturrevolution mit wüstem Gelächter zu sprengen. Ein fixer Riesenböller ist die Liebe in Zeiten Mao Zedongs dabei aber nicht. Eher eine Batterie Ladycracker, 1000 wüstwitzige Schläge, die einer Gruseldekade Feuer unterm Hintern machen.
Tja, klingt irgendwie wild. Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs, das neue Buch von Liao Yiwu, übersetzt von Brigitte Höhenrieder und Hans-Peter Hoffmann, erscheint nächste Woche am 28. Juni im S. Fischer Verlag.
So, man hatte Bilder an, war da irgendwie anders, irgendwie glücklicher, alles auf Anfang. Wenn du noch hier wärst, vielleicht wär das anders, wir beide nebeneinander, denk so oft dran, ja. Sommer 2018, Blue Hour, wir beide im besseren Licht. Unser letzter Moment hängt in 16:9 über dem Esszimmertisch. Ich hab neue Fotos, doch auf diesen Fotos da lächel ich nicht. Ich glaub, dass es besser ist, hoff, dass es besser so ist. Und der Asphalt der Straßen strahlt heute besonders grau. Concrete Jungle Blues, als wäre wie für mich gebaut. Würd dich so gern fragen, hast du noch an uns geglaubt? Schau mir alte Bilder an, war da irgendwie anders, irgendwie glücklicher, alles auf Anfang. Wenn du noch hier wärst, vielleicht wär das anders. Zedern, Holz und Tankgrün, Asche auf der Fensterbank, Sterne funkeln, Wangengrün. So leicht, so leicht, so leicht, so leicht. Und der Asphalt der Straßen strahlt heute besonders grau. Concrete Jungle Blues, als wäre wie für mich gebaut. Würd dich so gern fragen, hast du noch an uns geglaubt? Schau mir alte Bilder an. Wenn du noch hier wärst, vielleicht wär das anders. Wir beide nebeneinander, denkst oft an, ja.
Alte Bilder, Nina Cooper war das nochmal im SWR 2 Lesenswert Magazin. Extrem heiß oder extrem stürmisch diese Woche war klimatechnisch ganz schön verrückt. Irgendwie ist das neue Normal. Klima und Klimaschutz werden deshalb heiß diskutiert diesen Sommer, ob im Strandkorb oder im Büro. Aber so neu ist das Klimathema gar nicht. Der Oxford-Historiker Peter Frankopan ist bekannt dafür, sich die Dinge aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Die Weltgeschichte zum Beispiel hat er geschrieben aus Perspektive des Morgenlandes oder eben jetzt in seinem neuen Buch mit dem Titel Zwischen Erde und Himmel, das Klima, ja sozusagen als Dauerbrenner der Menschheitsgeschichte. Beate Krohl hat sich für uns mal zwischen die Buchseiten begeben.
Manche Bücher reifen mehrere Jahrzehnte in den Autoren heran, bevor sie sich schließlich ans Schreiben machen. Das gilt auch für das neue Werk des gefeierten britischen Globalhistorikers Peter Frankopan, Zwischen Erde und Himmel, Klima, eine Menschheitsgeschichte.
Die 1970er und 80er Jahre, in denen ich aufgewachsen bin, waren geprägt von saurem Regen und der Angst vor einer nuklearen Katastrophe bzw. dem Atomkrieg. Seitdem denke ich über die Natur nach, also seit bald 50 Jahren.
Peter Frankopan, der an der Universität Oxford das Zentrum für byzantinische Studien leitet, hat in seiner Jugend die Existenzangst kennengelernt. Bis heute ist für ihn daher keineswegs sicher, dass die Menschheit überlebt. Den Grund dafür sieht er vor allem in einem gestörten Verhältnis zur Natur.
Wir sind völlig abgekoppelt von der natürlichen Umwelt. Wir denken nur an die Kosten. Wir haben keine Verbindung zur Geopolitik. Wir haben keinen Bezug zur Energie, zu den Entscheidungen unserer Abgeordneten, weil wir nicht empfinden, dass wir mit der Natur verbunden sind.
Um uns für die grundlegende Bedeutung des Klimas für die Menschheitsgeschichte zu sensibilisieren, schildert Peter Frankopan in Zwischen Erde und Himmel, wie das Klima die menschlichen Gesellschaften von Anbeginn bis heute prägt. Im ersten Kapitel des 4,7 Milliarden Jahre umspannenden Buchs schaut man der Welt fasziniert beim Werden zu. Vulkane brechen aus, Meteoriten schlagen ein, Landmassen kollidieren, Sauerstoff entsteht. Und mit ihm CO2. Es kommt zu ersten Treibhausgaskatastrophen und Massenaussterben. Ab dem zweiten Kapitel geht es um die vielfachen Wechselwirkungen zwischen Klima und Menschen und was wir für die Zukunft daraus lernen können. Dabei hat Peter Frankopan die Entwicklung von Siedlungsformen und den Proteingehalt der Nahrung genauso im Blick wie das Entstehen von Religionen, Seuchen und Kriegen. Sie alle gehen in letzter Konsequenz auch auf die Explosion von Supernovas und Meteoritenhagel zurück, die den Rohstoffreichtum der Erde herbeigeführt haben. Rohstoffe, die der Mensch der Erde nun wieder im Übermaß entzieht.
Bergwerke wurden in die Erde gegraben und Wälder und Steppen in Felder und Plantagen verwandelt. Die Folgen für die Umwelt waren gewaltig, aber auch die Wirtschaft war betroffen. Denn ein Boom bei der Förderung von wertvollen Mineralien oder dem Anbau von Ackerfrüchten führte oft zu Angebotsschwämmen, die nicht leicht aufzufangen waren und die Preise in den Keller fallen ließen.
Keine Frage, Peter Frankopan verlangt seinen Leserinnen und Lesern mit seinem mehr als 1000 Seiten starken Werk viel ab. Und doch ist es ein großer Glücksfall, dass ausgerechnet er sich der Weltklimageschichte angenommen hat. Schon in seinen ersten beiden Büchern, dem Licht aus dem Osten und die neuen Seidenstraßen, hat der Byzanz-Experte aus Oxford gezeigt, dass er grandios und fesselnd erzählen kann. Das gelingt ihm auch diesmal wieder. Wie ein guter Tourenguide weiß er, was ein angemessenes Tempo ist, zügig mit Pausen, wie man von einer Station zur anderen kommt, mit Hilfe von Cliffhängern und welche Beispiele aus der an Beispielen unendlich reichen Geschichte spannend und erhellend sind, solche, die wir nicht schon aus dem Geschichtsunterricht kennen. Bei all dem balanciert Peter Frankopan sicher auf dem schmalen Grat, der Faktenreichtum von Faktenhuberei trennt. Wobei man sich als Leserin immer wieder fragt, wie es einem einzelnen Menschen überhaupt gelingen kann, so viele Fakten aus so vielen verschiedenen Disziplinen, Zeitaltern und Weltgegenden zusammenzutragen. Die Antwort lautet: It's Oxford, stupid.
My daily life is working at university with.
Ich arbeite an der Universität mit 1500 anderen Oxford-Professoren. Das bedeutet, ich höre mir ihre Vorträge an, höre, was sie für Fragen haben und lese die Arbeiten, die sie schreiben. Und oft geben mir meine Kollegen auch Lektüre-Tipps, weil sie besser im Stoff sind als ich.
Dazu kommt, dass Peter Frankopan ein Faible für Menschen hat. Auch das hilft, die zeitliche und räumliche Distanz zu überbrücken und genau jenen Kontakt herzustellen, den er so schmerzlich vermisst. Jedem Kapitel stellt er Zitate voran und auch danach wimmelt es von interessanten, oft anrührenden Schilderungen und Erkenntnissen. Mal prangert ein hoher Beamter am Hof der chinesischen Su-Kaiser die Rodung von Bergwäldern an, dann schildert ein ägyptischer Arzt die Folgen einer durch eine Dürre eingetretene Hungersnot, die so furchtbar war, dass die Schädel
in Lagen übereinander gestapelt wurden. Für den Betrachter ähnelten sie einem Stapel frisch geernteter Wassermelonen.
Selbst in den Passagen über die prähominide Natur kommen Menschen vor. Beispielsweise als Forscherinnen und Forscher, die Eisbohrkerne, Stalagmiten und verkohlte Pflanzenreste untersuchen. Dabei unterscheidet Peter Frankopan, trotz seines Anspruchs auch von Laien verstanden zu werden, peinlich genau zwischen erwiesenem Wissen, hohen Wahrscheinlichkeiten und naheliegenden Vermutungen. Auch die sonst so beliebten Wenn-Dann-Kausalketten findet man in seinem Buch selten. Dass eine Stadt allein wegen einer Dürre zugrunde geht, so einfach ist es bei ihm nicht. Auch die Bevölkerungsgröße, die Gesundheit der Menschen, der Zustand der Wasserleitungen und die politischen Entscheidungen spielen eine Rolle. Diese komplexen Systeme klar und anschaulich zu beschreiben, ist ein weiteres beeindruckendes Frankopansches Talent. 9 Jahre hat Peter Frankopan an Zwischen Erde und Himmel gearbeitet. Entstanden ist ein im besten Sinne nachhaltiges Buch. Nicht nur der Blick zum Mond, der früher mal viel näher an der Erde dran war, ändert sich. Es stellt sich auch ein Bewusstsein dafür ein, wie besonders und kostbar die Edelmetalle im Smartphone sind. Und die Corona-Pandemie wird vom singulären Ereignis zu einer von vielen schrecklichen Seuchen. Ganz generell wird man beim Lesen ein bisschen demütiger und kleiner. Genau dieser Effekt macht es dann vielleicht tatsächlich leichter, unser klima- und erdenschädliches Verhalten zu ändern. Dass es nötig ist, wenn wir überleben wollen, steht für Peter Frankopan außer Frage.
Die wohl wichtigste Lektion aus meiner Geschichte ist, alle Gesellschaften, die es nicht geschafft haben, sich an diese Veränderung anzupassen, enden wie die großen Reiche in Mesopotamien, mit null Bevölkerung. Das sollte man bedenken.
Tja, wenn man ihn so hört, die Moral von der Geschichte, wer sich nicht anpasst, geht unter. Peter Frankopan, sympathischer Typ und wahnsinnig belesen, wie wir gehört haben. Zwischen Erde und Himmel, Klima, eine Menschheitsgeschichte, so heißt sein Buch, erschienen im Rowohlt Verlag, 1024 erhellende Seiten.
Mir ist schwummrig mit Schwindel und ich kann an nichts denken. Ich will nicht mehr sprechen, stell mich heute dumm. Hab keine Kraft mehr, mich groß zu verrenken. Will nicht mehr laufen, lieg einfach nur so rum. Muss ständig was trinken, am liebsten ganz kalt. Lieg auf der Couch in Eiswürfelträumen. Draußen steht die Luft und es dampft der Asphalt. Das Laub fällt zu früh von den Bäumen. Es ist so heiß in dieser Stadt. Ich kann nicht schlafen, bin noch wach. Hast du denn Lust auf ein Glas Wein? Ich bin heute Nacht allein. Es ist so heiß in dieser Nacht. Ich kann nicht schlafen, bin noch wach. Hast du denn Lust auf ein Glas Wein? Dann komm doch einfach rein.
So, ich unterbreche Lars Reichows Hitze-Hit hier mal ganz dreist. Ein Glas Wasser, das würde besser passen zu unserem nächsten Beitrag im SWR2 Lesenswert-Magazin. Es ist heiß, der nächste Dürresommer bahnt sich an. Auch hier im eigentlich wasserreichen Deutschland wird das langsam aber sicher zum Problem. Uwe Ritzer, Investigativjournalist der Süddeutschen Zeitung, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Trink- und Grundwasser unter unseren Füßen und er warnt. Deutschland trocknet aus. In SWR 2 Tandem hat er über seine Arbeit und sein neues Buch geredet. Das heißt Zwischen Dürre und Flut. Und darin geht es natürlich einerseits um die großen Wasserverschwender, also um Landwirtschaft, um Discounter oder um die Industrie. Aber es geht eben auch um uns, um unseren Verbrauch und die Bereiche, die vom Wassermangel betroffen sind. Anschauliches Beispiel, unsere Nachbarn, Frankreich. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, der Käse schmeckt nicht mehr so gut.
Das ist eben so ein wunderbares Beispiel, wo man sieht, dass es eben nicht nur um Trinken und Duschen geht und Autowaschen, sondern ja, ganz einfach. Wenn es nicht mehr genug regnet, wenn die Felder unter Sonnenbrand leiden, die Wiesen, können die Kühe kein grünes Gras mehr fressen, geben weniger Milch, hast du weniger gute Milch für guten Käse. Und gerade auf den Käse waren ja und sind die Franzosen ja auch zu Recht immer sehr stolz und letztes Jahr war die Ausbeute deutlich geringer als in den Jahren zuvor.
Die Hotspots nehmen zu, immer mehr Kommunen in Deutschland melden niedrige Grundwasserstände, Rasensprengen wird verboten, nicht mehr Autowaschen natürlich. Ein Wasserverband in Brandenburg hat sogar den Pro-Kopf-Verbrauch rationiert. Wer da mehr als 105 Liter am Tag verbraucht, der muss Strafe zahlen.
Wenn wir nichts tun, bekommen wir, glaube ich, und es geht so weiter mit den Hitzejahren, dann werden wir ab 2030 definitiv in einigen Regionen ganz, ganz, ganz massive Probleme noch mehr bekommen, die wir jetzt in Regionen wie Gräfenwiesbach, also Hochtaunus oder Unterfranken bereits haben. Diese Hotspots werden mehr werden und sich ausdehnen, das ist völlig klar.
Uwe Ritzer kritisiert aber nicht nur, er bietet zum Glück, muss man ja fast sagen, auch Lösungsvorschläge, wie wir unsere Wasserversorgung auch nach dem nächsten Rekordsommer sicherstellen. Das Gespräch mit ihm und das Buch von ihm kann ich Ihnen nur empfehlen. Die SWR2-Tandem-Sendung finden Sie auf swr2.de oder in der ARD-Audiothek. Das Buch gibt's beim Buchdealer Ihres Vertrauens. Uwe Ritzer, Zwischen Dürre und Flut, Deutschland vor dem Wassernotstand, was jetzt passieren muss. So der ganze Titel. Und hier bei uns passiert nochmal Lars Reichow, der hat auch Wassernotstand.
Am Abend gehe ich durch die Straßen und such nach Stellen, wo noch ein Wasserkühlung bringt. Gab es nicht mal früher mehr von diesen Brunnen oder Quellen, die durch die Städte geflossen sind? Die letzten Supermärkte sind leer. Komm, wir machen uns langsam auf den Weg nach Haus. Im Stadtpark gibt es eine Stelle, da kommt aus dem Wäldchen hinten kühle Luft heraus. Es ist so heiß in dieser Stadt. Ich kann nicht schlafen, bleibst du noch wach? Hast du Lust auf ein Glas Wein? Komm noch zu mir rein. Es ist so heiß in dieser Nacht. Ich kann nicht schlafen, bleib noch wach. Hast du Lust auf ein Glas Wein? Komm noch zu mir rein. Ich sitz an meinem Fenster, lass die Füße rausbaumeln und warte schon seit Tagen auf den Regen. Die Hitze lässt mich in einer Ohnmacht taumeln, muss mich immer öfter in den Keller legen. Ich sitz am Tisch und frag mich, was soll ich denn noch denken? Kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich werde in diesem Winter meine Heizung verschenken. Ich würd so gern mal wieder richtig frieren. Es ist so heiß in dieser Stadt. Ich kann nicht schlafen, bist du noch wach? Hast du Lust auf ein Glas Wein? Komm noch zu mir rein. Es ist so heiß in dieser Nacht. Ich kann nicht schlafen, bist du noch wach? Hast du Lust auf ein Glas Wein? Komm noch zu mir rein. Wie Feierabend. Komm doch zu mir rein. Komm doch zu mir rein. Bing bong.
Wir gehen die großen Themen an in diesem SWR2 Lesenswert-Magazin. Erst China, dann Klima, jetzt geht's ums Wohnen. Vom Reihenendhaus über den alten restaurierten Bauernhof bis zur Singlebutze im Szene-Kiez. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, irgendwo irgendwie unterzukommen. Problem heute bei den meisten, Mieten ist ganz schön teuer, kaufen sowieso. Lars Reichert, Redakteur beim Magazin der Süddeutschen Zeitung, macht sich trotzdem auf Wohnungssuche. Ihm wird das Leben in seiner Zweck-WG in München nämlich zu blöde. In seinem Buch Zimmer für immer erkundet er mögliche Wohnalternativen. Das hat Eberhard Falke neugierig gemacht. Er hat sich das Buch angeschaut. Man weiß ja schließlich nie, wann der nächste Umzug ansteht.
Immobilien sind angesagt, begehrt und teuer. WGs dagegen sind eher out, inzwischen aber auch relativ teuer. Begehrt sind sie vorwiegend dann, wenn sich nichts anderes bietet oder aus praktischen Gründen, wie im Fall von Lars Reichert. Er besitzt ein Reihenhaus im teuren München und dort lebt er seit Jahren mit einigen Untermietern zusammen, was, da man sich Küche, Bad, Waschmaschine und Terrasse teilt, zwangsläufig auf eine Wohngemeinschaft hinausläuft. Und obwohl er betont, dass es eben keineswegs um ein aktives Zusammenleben geht, findet er es nebenbei gar nicht so schlecht, wenn sich im Haus was rührt, auch wenn die Bilanz von Freude und Ärger gemischt ausfällt. Vor allem aber hat ihm diese Situation ein Thema beschert, das er als Journalist gut gebrauchen konnte. Nämlich die Frage, wie es eigentlich um alternative Wohnformen jenseits von Familienhaushalt und Single-Dasein bestellt ist. Daraus wurde ein Rechercheprojekt und schließlich ein Buch mit dem Titel »Zimmer für immer – Meine Suche nach einem Ort zum Bleiben«. Im Zentrum stehen Reichards eigene WG-Erfahrungen, auf die er nach Rechercheausflügen zu anderen Wohnprojekten immer wieder zurückkommt. Zu seinen wechselnden Mitbewohnern gehören Astrid, Lee, Birgit und Rudi. Astrid nimmt Waschmaschinenreparaturen in Angriff, scheitert aber daran, die demontierten Teile wieder zusammenzubauen. Lee übernimmt die unbeliebte Aufgabe der Toilettenreinigung, vergisst aber bei seinen Ausflügen ins Nachtleben gerne den Hausschlüssel. Birgit muss zwanghaft Coronaviren auslüften und liebt die Schleimpilze, über die sie forscht, mehr als jeden Menschen. Und Rudi, seines Zeichens Rockprofessor, hat zwar bahnbrechende Musikvideos mit Queen und Freddie Mercury produziert, stellt aber sein Geschirr zum Aufweichen in die Spüle, ohne es je wieder anzurühren. Alles lustig und nicht besonders tragisch, zumal sich Reichard selbst zur freundlichen Duldsamkeit verdonnert hat. Als Sohn der als Busenwunder titulierten Schauspielerin Barbara Valentin hat er, wie er in einem eigenen Kapitel verrät, schon als Kind gelernt, mit Unregelmäßigkeiten aller Art zurechtzukommen. Es ist eine Zweck-WG par excellence, die Reichard hier beschreibt, eine pragmatische Lösung auf Zeit ohne utopischen oder ideellen Gehalt. Allerdings sind auch die Utopien neuer Lebensformen von einst in die Jahre gekommen. Das beobachtet der Autor bei seinen Besuchen in der schwäbischen Dorfkommune Tempelhof und in dem italienischen Aussteigerprojekt Utopiaccia, das vor langer Zeit von 68ern in Umbrien gegründet wurde. Diese Unternehmungen sind keineswegs gescheitert, aber es steht sehr in Frage, ob sie das Dahinschwinden ihrer Gründergeneration überleben werden. Reichard arbeitet sein Thema ordentlich ab, ohne stilistische Glanzlichter, aber mit viel Human Touch. Zu Ergebnissen, die irgendwie überraschen könnten, kommt er nicht. Mit einer systematischen Durchdringung der Thematik hat das alles wenig zu tun. Insgesamt dominieren die subjektiven Impressionen des Autors. Wer sich jedoch von den gegenwärtigen Möglichkeiten und Grenzen kollektiver Wohnformen ein Bild machen möchte, findet hier immerhin allerlei Material und eine brauchbare Diskussionsgrundlage.
Also, zum echten Umzugshelfer taugt das Buch wohl nicht. Lars Reichert, Zimmer für immer, meine Suche nach einem Ort zum Bleiben, erschienen bei Kein und Aber.
In meinem neuen Zimmer stehen noch immer die Kartons halb ausgepackt und die Wand ist nackt und über mir trinken lauter Leute Bier bis kurz nach vier und ich bin abgefuckt und die Matratze kratzte in der ersten Nacht ohne Lattenrost. Ich krieg noch keine Post und melden ist noch mehr Stress. Gut, dass ich das eh vergesse. In meinem neuen Zimmer stehen noch immer die Kartons und ich weiß nicht, was ich als erstes machen soll. In meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer. Weil ich die neuen Geräusche um mich rum nicht richtig kenne. Und wenn ich endlich penne, ist schon wieder heller Morgen und ich hab die gleichen Sorgen wie am Tag zuvor. Ich muss tausend Sachen machen
und ich nehme mir viel zu viel vor. Ich hab nur ausgepackt, nicht eingeräumt. Ich hab im leeren Raum geträumt, wie es wohl aussehen könnte. Und jetzt hilft mir die Glühbirne beim Sachen suchen, weil ich die festen Plätze erst noch finden muss.
Wir machen einen Sprung mit dem SWR 2 Lesenswert Magazin. Normalerweise stellen wir Ihnen hier ja aktuelle Buchtitel vor, aber jetzt geht es um ein Buch, das schon einige Jahre, einige Jahrzehnte alt ist, aber eben bis heute sehr wichtig ist. 1961 erschien in den USA die erste Gesamtgeschichte des Holocaust, der Titel Die Vernichtung der europäischen Juden. Geschrieben hat es Raoul Hilberg, Professor in den USA an der Provinzuniversität Burlington in Vermont. 1926 in Wien geboren, später mit seinen Eltern vor den Nazis in die USA geflohen. Er hat damals sehr lange kämpfen müssen, um sein Buch zu veröffentlichen. Aber als es dann draußen war, hat es international hohe Wellen geschlagen, steht bis heute bei vielen Leuten sicher im Bücherregal. Hilberg haben die Täter interessiert. Er wollte wissen, wie der Holocaust funktionierte. Ein bürokratisches Vernichtungssystem. Jetzt ist im Fischer Verlag eine Neuauflage dieses Mammutwerks erschienen. Und das Vorwort dazu hat der Historiker René Schlott geschrieben. Mit ihm möchte ich jetzt sprechen über Hilberg und über sein Werk. Grüße Sie, Herr Schlott. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Raoul Hilbergs Buch, ich habe es eingangs erwähnt, ist mehr als 60 Jahre alt. Seither ist viel geschrieben worden über den Holocaust. Was meinen Sie, warum ist sein Werk heute noch wichtig?
Weil Raoul Hilberg deutlich macht, dass die gesamte deutsche Gesellschaft in den Vernichtungsprozess einbezogen war. Es gab ja oft in der Nachkriegszeit so die Entschuldigung, naja, das waren nur die Nazis und die führenden Köpfe und Hitler und so weiter. Aber Hilberg macht deutlich, dass tatsächlich vom evangelischen Pfarrhaus über Kommunalbehörden, über Banken, Versicherungen, über die Wehrmacht, das Auswärtige Amt bis hin eben zu Hitler, alle Teile der deutschen Gesellschaft in diesen Holocaust einbezogen sind. Und er macht deutlich, wie ein moderner bürokratischer Staat, der arbeitsteilig arbeitet, eben einen so effizienten Prozess auch vorangetrieben hat.
Raoul Hilberg hat wahnsinnig viel recherchiert. Können Sie ein Beispiel geben, weil Sie es gerade angesprochen haben, seine Hauptthese, dieses Bürokratiemonster Holocaust im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, also Hilberg hat zum Beispiel sich sehr genau beschäftigt mit der Rolle der deutschen Reichsbahn während des Holocaust, also mit den Deportationszügen, und hat sich diese Akten der Reichsbahn angeschaut, also etwa Fahrplananordnungen, ja, die von uns kein Mensch lesen könnte, weil wir die Abkürzung gar nicht entziffern könnten. Und Hilberg gelang es zum Beispiel aus einer solchen sehr simplen und banalen Fahrplananordnung herauszulesen, welche Züge zum Beispiel aus dem Ghetto Warschau nach Treblinka fuhren, wie viele Personen, und dass die halt auch leer zurückkamen.
Nach dem Anschluss Österreichs ist Raoul Hilberg 1939 mit seinen Eltern in die USA geflohen. Er war dann später auch als US-Soldat unter anderem an der Befreiung des KZ Dachau beteiligt, war aber vor allem als Dolmetscher tätig in der Armee. Ende April 1945 ist er mit seiner Einheit in München. Davon hat er später immer wieder erzählt. Wir hören ihn uns jetzt mal im Original an. Raoul Hilberg in München, da macht er nämlich einen ganz besonderen Fund.
Etwa eine Woche später waren wir in dem sogenannten Führerbau am Königsplatz. Dort war natürlich die Bibliothek der Partei und dort waren Kisten. Und ich war Fabriksarbeiter. Dann sage ich, Kisten, da muss ich was öffnen, mal sehen, was da drin ist. Und ja, es war Hitlers Privatbibliothek, 60 Holzkisten. Mich interessierte nur eines: Was war das Thema dieser Bücher? Da waren zwei Themen. Eines war Friedrich der Große und das andere war die Architektur.
Da, Hitlers Privatbibliothek. Inwiefern wird an der Anekdote deutlich, dass Raoul Hilberg eben ein ganz spezielles Interesse, vielleicht auch eine andere Perspektive auf den Holocaust hatte?
Ja, es wird erstmal deutlich, dass das Ganze natürlich was mit ihm persönlich zu tun hat. Also Sie haben es ja auch gesagt eingangs. Er stammt aus einer jüdischen Familie, die flüchten musste. Viele seiner Angehörigen aus Osteuropa, aus Galizien, sind im Holocaust umgekommen. Und er hat aber versucht, immer diese Geschichte ganz nüchtern und sachlich zu schreiben, mit möglichst wenig Emotionen, um eben deutlich zu machen, dass es sich um eine technisierte Geschichte handelt, um eine technisierte administrativen Prozess. Also von daher, das ist schon etwas, was ihn auszeichnet, dass er eben auch unmittelbar mit den Quellen in Berührung kam.
Liest sich sein Werk auch so technisch?
Zum Teil schon. Es ist ein Werk, das weitgehend auf Adjektive verzichtet, wie schrecklich, furchtbar und so weiter. Sondern es ist schon etwas, ein Werk, das sehr nah an den Quellen geschrieben ist. Und es ist eben hat auch einen hohen analytischen Anspruch. Also von daher ist es schon etwas, was, ich würde nicht sagen technisch zu lesen ist, aber schon politikwissenschaftlich zu lesen ist.
Sie sind selbst Historiker, René Schlott. Was hat Sie an Raoul Hilberg so fasziniert? Man kann sagen, einen großen Teil Ihres Lebens hat dieser Mann auch geprägt.
Ja, es war eigentlich die Faszination für diesen Menschen, der selber vom Holocaust betroffen war, der selber zurück nach Deutschland kam, dann als Soldat. Und der sich ein Leben lang auch gegen alle Widerstände tatsächlich, Sie haben es eben angesprochen, wie lange es gedauert hat, diese Publikation durchzusetzen, wie lange es auch gedauert hat, bis das Buch auf Deutsch übersetzt worden ist, nämlich mehr als 20 Jahre, wie dieser Mensch gegen all diese Widerstände gekämpft hat und hat gesagt, das ist mein Thema und ich halte an diesem Thema fest und ich halte ein Leben lang an diesem Thema fest und arbeite immer weiter in den Fußnoten vor allen Dingen. Ich trage immer mehr Evidenz für den Holocaust zusammen. Es ging ihm auch darum, all den Holocaust-Leugnern etwas entgegenzusetzen und zu sagen, ich kann euch etwas entgegensetzen, nämlich wissenschaftliche Dokumente, Quellen, die von den Tätern selber stammen. Und diese Evidenz wollte Hilberg ein Leben lang zusammentragen. Das hat mich sehr beeindruckt an ihm als Person, der sich kaum mit anderen Themen beschäftigt hat.
Hat sich selbst auch mal, ich glaube, als Fußnotenwissenschaftler beschrieben, ne?
Ja, genau, das war so seine Eigenbeschreibung, der Fußnotenfuchser, der eben genau darauf achtet, auf die Details, weil das war ihm wichtig. Deshalb hat er später auch oft, ist er später oft in Gerichtsprozessen aufgetreten als Gutachter oder als Experte, weil er eben so detailversessen war und wollte genaue Beweise vorlegen für das, was dort geschehen ist.
Sie sprechen es an, es geht viel um Bürokratie, es ist eine technische Sprache zum Teil, es ist detailversessen, mehr als 1000 Seiten dick. Gar nicht so leicht, im wahrsten Sinne des Wortes, auch haptisch nicht so leicht, dieses Buch. Was meinen Sie, warum lohnt sich die Lektüre auch heute noch?
Ja, bei Hilberg gibt es diese schönen Bonmot, viel zitiert, aber wenig gelesen. Die Lektüre lohnt sich deshalb, weil er eben einen großen Gesamtüberblick gibt. Und zwar reicht ja sein Blick von Norwegen, wo die Juden verfolgt sind, im besetzten Norwegen, bis hin nach Griechenland. Und er schaut sich sozusagen den Gesamtverfolgungsprozess in ganz Europa an, bis hin nach Nordafrika sogar. Und das ist, glaube ich, interessant, gerade wenn man verstehen will, wie der Holocaust geschehen konnte, dann kann man dieses Werk sich nochmal genauer anschauen und vor allen Dingen schreibt Hilberg diesen Typus des Schreibtischtäters, den wir auch heute noch kennen. Und deshalb ist es interessant, sein Werk auch nochmal zu lesen.
Das Standardwerk zum Holocaust, Raoul Hilbergs Die Vernichtung der europäischen Juden, neu aufgelegt im S. Fischer Verlag. Keine leichte, aber eben eine wichtige, erkenntnisreiche Lektüre, wie wir gerade gehört haben. Das sagt der Historiker René Schlott. Er hat das Vorwort zur Neuauflage geschrieben. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schlott.
Sehr gerne.
Ja, und wenn Sie Raoul Hilberg interessiert, dann empfehle ich Ihnen außerdem die SWR 2 Wissen-Folge der Historiker Raoul Hilberg, Pionier der Holocaust-Forschung auf swr2.de und in der ARD Audiothek. Faszinierender Mann.
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Say we're living in a mad world, look how much time they try to get us out. It must be a sad world, every time we do good they come with a lot of doubt. God gave us life after all, can't wait to tear down this fence and those negative walls. Some are rise, some are fall, they will never get it until they be the final call. Keep on fighting, war for money, time and time again. Ladies, joy, the peace and money, it's a very, very bad world. It's such a mad, mad world we are living in. Bad world. Is it the end or is it the beginning? Living in bad world. Is it the end?
Wish we could change their mentality. I'm sure Mama Earth would be safe from the wrath of man. With all them wars and brutality, couldn't be the father, it must be the devil's plan. And where the people are bad, you take away the space and putting up your expensive mall. Your skyscraper so tall, but just like the Tower of Babylon, it's bound to fall. Keep on fighting, war for money, time and time again. They destroy the beast and honey. It's a very, very bad world. It's such a mad, mad world we are living in. Bad world. Is it the end or is it the beginning? Bad world. It's such a mad, mad world we are living in. Bad world. Is it the end or is it the beginning? Or is it the beginning?
Gentleman, Mad World, originelle Covernummer, hier im SWR2 lesenswerten Magazin. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, aber nur fast. Die besonders schönen Sachen, die soll man sich ja bekanntlich für den Schluss aufheben. Jeden Monat stellen wir Ihnen ein neues Gedicht vor von Michael Krüger, ein 1000-Sasser im Literaturbetrieb. Dieses Jahr wird er 80 Jahre alt, Verleger, Übersetzer, aber eben auch Lyriker. Für seine Gedichte hat er den Ehrentitel Poeta Laureatus bekommen, vom Literarikum Lech. Er ist also frei übersetzt jetzt ein Mann mit Dichterkrone. Preisgeld gab es natürlich auch, aber verknüpft mit einer Bedingung. Jeden Monat schreibt Michael Krüger ein Gedicht zur Weltlage. Das hier, was Sie jetzt hören, ist sein fünftes Gedicht, passend zum Sommer. Er schreibt in gewisser Weise mit grünem Daumen. Es geht um den Apfelbaum.
Das fünfte Gedicht. Wir haben Bäume gepflanzt, Äpfel. Alte Sorten, die angeblich in Russland und im Kaukasus entstanden und im Westen kultiviert wurden, von den Römern eingeschleppt und im ganzen heiligen römischen Reich deutscher Nation wegen ihrer Säure geliebt. Äpfel mit Geschichte, die rot werden auf der Sonnenseite. Wir mussten einen Sack um die Wurzeln schlagen, um die Maulwürfe, die sich seit Plinius blind auf alles stürzen, was ihnen im Wege steht, auf Distanz zu halten. Und um den Stamm haben wir eine Manschette gelegt, damit die Rehe den Baum in Ruhe wachsen lassen. Wenn alles gut geht, werden wir in 5 Jahren die ersten Äpfel ernten können. Die Vergangenheit träumte von Ewigkeiten. Wir hoffen darauf, einem Äpfelchen beim Werden zusehen zu dürfen. Die Amseln freuen sich über den Zuwachs von Grün. Sie sausen wie dunkle Drohnen über die mit Löwenzahn dekorierte Wiese. Bald werden Flugschirme aufsteigen. Dann ist die Zukunft erreicht. Es ist beruhigend, vor den mickrigen Bäumen zu stehen. Man stellt sich vor, was aus ihnen werden kann, wenn der Ahorn ihnen nicht das Wasser abgräbt. Jedes Blatt ist eine gewaltige Enzyklopädie. Der Stamm allein füllt Bände, die in einem Leben nicht auszulesen sind. Dazu kommen die Bilder, auf denen die Toten lebendig werden, die genau hier begraben sind oder verscharrt wurden. Eine Spinne hat einen ersten Faden gespannt zwischen den Bäumen, eine zitternde Brücke, so fein, dass sie keiner betritt, kein Gedanke, kein Vogel, nicht einmal der Tod, der nicht aufhört zu schwärmen von seinen großen Erfolgen. Unter der Brücke wachsen die Gänseblümchen und die kleinen blauen Blumen, die so aussehen wie Veilchen, aber schon lange keine Veilchen mehr sind. Ein Bild geht mir nicht aus dem Kopf. Die alten Generäle am 8. Mai auf dem Roten Platz mit 1000 Orden an ihre Stühle gekettet. Lederne Mumien, die dafür gesorgt haben, dass ich noch auf der Welt bin. Boskop heißen die Äpfel. Buskop. Ein schönerer Name war nicht drin.
Das Gedicht zum Auswendiglernen oder einfach nochmal genießen gibt's inklusive Gespräch mit Michael Krüger darüber auf swr2.de. Da finden Sie natürlich dann auch die anderen Beiträge dieser Sendung oder ganz praktisch für unterwegs in der ARD Audiothek. Hier geht's weiter mit swr2 aktuell. Danach das Hörspiel Teil 2 von 2 Thomas Melle, Die Welt im Rücken. Kommen Sie gut durch Hitze und Hagel. An der Technik war Doro Vossen. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Summertime, unser letzter Song. Machen Sie es gut. Tschüss.
Spread your wings. Do you know that life could be just like summertime?
Bang.